Guten Morgen, liebe Geschwister. Ich begrüße euch auch ganz herzlich diesen Sonnentag im Sonnenblick. Wir wollen weiterfahren im ersten Petrusbrief. Ich möchte kurz noch daran erinnern, was wir gestern Abend zusammen angeschaut haben. Der Apostel Petrus schreibt diesen ersten Brief um das Jahr 64 nach Christus aus Rom, besonders an die Judenchristen im Gebiet der heutigen Türkei, um den wiedergeborenen Gläubigen dort in der zunehmenden Verfolgung Mut zu sprechen. Und dieser Mut gilt auch uns bis heute. Wir haben uns gestern Abend das erste Kapitel zusammen angesehen und dort schreibt Petrus, dass wir durch Vorsehung des Vaters, durch das Wirken des Heiligen Geistes und durch das Blut des Herrn Jesus von unseren Sünden freigekauft worden sind zu einer lebendigen Hoffnung. Gott bewahrt die Seinen für das im Himmel für sie aufbewahrte Erbe. Wir haben über das Erbe gesprochen, was da bewahrt wird für uns, für jeden von uns. Und das gerade auch in Anfechtung und Verfolgung. Wir sollen als Konsequenz daraus ein gottesfürchtiges und heiliges Leben führen, das heißt für Gott und von der Sünde abgesondert leben und uns darüber im Klaren sein, dass wir Fremdlinge sind auf Erden. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Außerdem sollen wir dem Wort Gottes gegenüber gehorsam sein und unseren Glaubensgeschwistern mit ungeheuchelter Philadelphia-Liebe begegnen. Und heute fahren wir im zweiten Kapitel fort. Das zweite Kapitel des ersten Petrusbriefes ist auch in zwei Teile geteilt. Im ersten Teil geht es um die Berufung der wahren Gläubigen als heilige Priesterschaft. Das hat der Petrus schon im ersten Kapitel angedeutet und führt es jetzt weiter aus. Und dann ab Vers 11 die Konsequenzen daraus für unser Leben. Also ähnlich aufgebaut wie gestern, zuerst die Geschenke, die der Herr uns gibt und dann die Konsequenzen daraus. Und was auch interessant ist, Petrus fährt auch fort in diesem zweiten Kapitel, dass er immer wieder schöne Bilder verwendet, die das so illustrieren, was er sagt. Und durch das man sich das auch einfach viel besser merken kann. Also mir helfen solche Bilder sehr, das sich zu merken. Und zum Zweiten macht er auch immer, auch im zweiten Kapitel wiederum, immer wieder rückblenden auf das Alte Testament. Und das unterstreicht auch so ein bisschen die Empfänger seines Briefes, dass das die Judenchristen waren, in erster Linie mal. Wir wollen mal die ersten 10 Verse zusammenlesen aus 1. Petrus 2. So legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle Verleumdungen und seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwachst, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Da ihr zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist, so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Darum steht auch in der Schrift, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, soll nicht zu Schanden werden. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar, für die aber, die sich weigern zu glauben, gilt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, gerade der ist zum Eckstein geworden. Ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses, weil sie sich weigern, dem Wort zu glauben, nehmen sie Anstoß, wozu sie auch bestimmt sind. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat zu einem wunderbaren Licht. Euch, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid und einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid. Auch hier haben wir wieder an vielen Versen so kurze Worte zu Beginn, wie auch hier gerade in Vers 1 das Wort so. Da liest man so schnell drüber hinweg. Ne? Aber es bezieht eigentlich das, was Petrus jetzt schreibt, bezieht er auf das, was er vorher gesagt hat. Er schließt also an die Aussagen des ersten Kapitels. Er nennt hier 5 Sünden, die dazu geeignet sind, Zwietracht unter den Gläubigen anzurichten und die sich gegen das Gebot der Nächstenliebe, der Bruderliebe, der Philadelphia-Liebe wenden und deswegen konsequent abgelegt werden müssen. Ich glaube, das müssen wir immer wieder hören. Also wir neigen da als Menschen alle irgendwie dazu, zu der einen oder anderen von dieser, vielleicht sogar aus einer, zu einer Kombination. Also er nennt hier Bosheit, das sind alle Handlungen, aber auch nur böse Gedanken, die wir haben gegen andere. Betrug, jede Form von Unehrlichkeit und Täuschung. Es geht nicht nur um die Steuererklärung, da gibt es ganz viele andere Möglichkeiten, oder? Heuchelei, dem wir irgendetwas vortäuschen, vielleicht auch unseren Glauben vortäuschen, ganz fromm tun und eigentlich im Inneren ganz anders sind. Neid, offene Eifersucht gegen alles Gute im Leben von anderen Menschen. Und schließlich Verleumdungen, alle üblen Worte, die wir über andere Personen reden. Das soll nicht in unserem Leben gefunden werden. Da müssen wir wirklich tagtäglich dran arbeiten. Von selber passiert das nicht. Stattdessen sollen wir als neugeborene Kinder begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes sein und durch sie heranwachsen, lesen wir hier im Vers 2. Und hier das Bild von den kleinen Babys, die die Muttermilch trinken. Wir haben uns in diesen Tagen da auch mal drüber unterhalten. Die kleinen Babys, die diskutieren gar nicht, ob sie wollen oder nicht. Die trinken einfach und sind dann zufrieden. Ne? Das ändert sich dann schon schnell beim Heranwachsen. Dann fangen sie an zu murren und wollen dann das eine nicht essen und lieber das andere trinken und so. Aber so in den ersten Wochen und Monaten sind die eigentlich ganz zufrieden und wachsen schön heran. Ne? Also zumindest in den meisten Fällen. Und genauso sollen wir das auch sein. Und dabei uns einfach auch mit der guten Nahrung versorgen lassen. Sprich, gute Übersetzungen lesen. Und halt auch ganz bewusst auf bibeltreue Prediger hören und nicht irgendwie das anhören, was einem gerade so in den Ohren juckt, oder? Vers 3. Wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Es handelt sich hier wirklich um diese Judenchristen als Briefempfänger, die gläubig geworden sind an den Messias. Sie haben eine Wiedergeburt erlebt. Und sie haben erlebt, wie freundlich der Herr ist. Diese Aussage bezieht sich auf Psalm 34, Vers 9, auch einen Vers, den die Juden sehr gut kennen. Vers 4, da ihr zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist. Da ihr, weil ihr, wieder ein Bezug zu dem, was er vorher gesagt hat, und wieder ein Bild mit dem Stein. Es geht hier jetzt in den folgenden Versen um ein Gebäude, also Architekten unter uns sind im Vorteil, die kennen sich damit aus. Er beginnt mit dem lebendigen Stein, und das ist der Herr Jesus Christus. Warum? Er ist aus den Toten auferstanden, er lebt. Er lebt bis heute und er lebt auch noch in Zukunft. Und er hat darüber hinaus auch die Vollmacht, Leben zu geben. Und zwar nicht nur ein bisschen Leben, sondern ewiges Leben. Hebräer 7, Vers 16. Aber die gottlosen Menschen ertragen das nicht. Sie haben den Messias Jesus Christus verworfen, aber in Gottes Augen zählt das nicht. In seinen Augen ist der lebendige Stein auserwählt, und zwar vor Grundlegung der Welt, haben wir gestern auch schon gesehen. Er ist kostbar, und das alleine ist wichtig. Das, was Gott von diesem Stein hält, das ist wichtig, nicht was die Menschen über ihn denken. Der Herr Jesus ist darüber hinaus sogar der wichtigste Stein überhaupt in dem ganzen Bauplan Gottes. Es gibt keinen Stein, der wichtiger ist. Und ohne diesen Stein würde das ganze Haus gar nicht existieren. Und Petrus ruft uns ja dazu auf, dass wir auch Teil dieses Bauwerks werden sollen. Und das geht eben nur, wenn wir dem Herrn treu nachfolgen. Und dann werden wir von einem toten Stein auch zu einem lebendigen Stein. Und in Vers 5 werden jetzt drei ganz wichtige Aspekte dieses Gebäudes genannt. Und die lehnen sich natürlich sehr, sehr stark an auf das, was wir aus dem Alten Testament über den Tempel in Jerusalem erfahren. So lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Also es gibt drei Aspekte, die ganz wichtig sind, auch im Blick auf den Tempel. Einmal ist es das Tempelhaus, der Priester oder die Priester und das Opfer. Und das ist auch für uns wichtig. Das geistliche Haus besteht aus allen wahren Gläubigen. Und bezieht sich halt oder nimmt Bezug auf den alttestamentlichen Tempel. Der war ja Wohnort Gottes auf Erden bei den Menschen. Wir sind kein echtes Gebäude. Wir sind ein geistliches Gebäude. Das ist die Gemeinde. Und dann haben wir das heilige Priestertum. Wir sind also nicht nur lebendige Steine, sondern der Petrus vergleicht uns auch mit heiligen Priestern. Auch da bezieht er sich wieder auf das Alte Testament. Wir wissen ja, wie das im Alten Testament war. Dort durfte nur einmal im Jahr am großen Versöhnungstag, am Yom Kippur, der Hohepriester in das Allerheiligste im Tempel hineingehen. Nur einmal im Jahr und nur er, nur der Hohepriester. Wie ist das bei uns heute? Als heilige Priester haben wir Tag und Nacht, 365 Tage im Jahr, Zugang zum Allerheiligsten. Wir dürfen in den Thronsaal Gottes eintreten, nicht mehr nur einmal im Jahr und nicht mehr nur eine Person aus dem Volk, sondern wir alle. Da sieht man den Unterschied. Um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind. Im Alten Testament haben die Priester Tieropfer dargebracht. Im Neuen Testament bringen die Priester geistliche Opfer dar. So, welche geistlichen Opfer können denn das sein, die wir da bringen können, tagtäglich im Thronsaal Gottes? Einige Beispiele finden wir im Neuen Testament, zum Beispiel in Römer 12, Vers 1, die Gabe des Leibes als lebendiges Opfer. Wir können unseren Leib als lebendiges Opfer dem Herrn zur Verfügung stellen. Tu damit, was du möchtest. Dann das Lobopfer im Gebet, Hebräer 13, Vers 15. Das Opfer unserer guten Werke, das Opfer unseres Besitzes. Was machen wir mit unserem Besitz, mit dem Geld, das wir zur Verfügung haben, mit dem Material, was wir zur Verfügung haben? Setzen wir das ein im Reich Gottes oder behalten wir das für uns? Und das Opfer des priesterlichen Dienstes, Römer 15, Vers 16. Das sind nur einige Beispiele, im Neuen Testament finden wir noch viele weitere. Was wichtig ist, dass wenn wir diese geistlichen Opfer darbringen, die für Gott nur annehmbar sind, wenn wir sie durch den Mittler Jesus Christus darbringen, nicht aus uns heraus und uns dabei auf den Thron stellen, sondern unsere geistlichen Opfer sollen den Herrn groß machen, ihn in den Mittelpunkt stellen, nicht uns. Wir werden klein und er wird größer. Natürlich, das wissen wir, nicht jeder Gläubige hat in der Gemeinde den Auftrag zum Lehren. Da gibt es ganz unterschiedliche Gnadengaben, das ist klar. Jeder hat seine eigenen entsprechenden Gnadengaben bekommen. Das finden wir zum Beispiel in Römer 12 und auch im 1. Korinther 12. Es gibt allerdings auch klare Ausschlusskriterien. Das wissen wir auch. Zum Beispiel nach 1. Timotheus 2, Vers 12 sollen die Frauen in der Gemeinde nicht lehren. Das ist auch in Ordnung so. Die sollen sich um ihre Dienste kümmern, die sie haben. Und die sind ganz wichtig. Die können wir als Männer gar nicht so gut machen. Also jeder soll die Aufgaben übernehmen, die er vom Herrn zugewiesen bekommen hat. Und dann funktioniert das gut im Reich Gottes. Vers 6, darum steht auch in der Schrift, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein und wer an ihn glaubt, soll nicht zu Schanden werden. Das ist der ganz zentrale Eckstein des Gebäudes, auf den jetzt der Petrus zu sprechen kommt. Und dabei nimmt er Bezug auf Jesaja 28, Vers 16, wieder eine bekannte Stelle für die Juden, die sofort wissen, worum es geht. Dieser Eckstein, dieser kostbare Eckstein, ist bereits vorherbestimmt vor Grundlegung der Welt. Das haben wir ja gestern auch schon gesehen. Er ist absolut einzigartig und kostbar. Die gängige Erklärung von den bekannten bibeltreuen Auslegern ist natürlich, dass dieser Eckstein die Funktion hat eines Grundsteins an der Ecke eines Gebäudes. Und das ist einfach so, das ganze Gebäude richtet sich nach diesem Eckstein aus. Und dieser Eckstein hat zwei Kanten und damit gibt er quasi die Ausrichtung des Gebäudes vor. Und das ganze Gebäude lastet auf diesem Eckstein und hat da sein Fundament. Alle, die an ihn glauben, werden nicht zu Schanden werden, egal wie die Anfechtungen aussehen, egal wie Verfolgung ist, egal wie die äußeren Umstände sind. Dieser Eckstein ist absolut zuverlässig. Petrus führt dann weiter aus in den Versen 7 und 8, dass es zwei Gruppen von Menschen gibt. Und es gibt keine dritte Gruppe. Das ist klar. Es gibt nur zwei Gruppen. Es gibt keinen Mittelweg. Es gibt keinen diplomatischen Kompromiss irgendwie dazwischen. Es gibt zwei Gruppen. Und jeder Mensch gehört in seinem Leben zu einer dieser beiden Gruppen. Für die eine Gruppe von Menschen ist dieser Eckstein Jesus Christus kostbar. Ich erinnere da an das Hohelied, Kapitel 5. Dort lesen wir prophetisch über den Herrn Jesus. Er ist hervorragend unter Zehntausenden und alles an ihm ist begehrenswert. Das ist dieser Eckstein. Und die wahren Gläubigen, die sich in ihrem Leben für diesen Eckstein entschieden haben und ihm nachfolgen, glauben das auch. Und dann haben wir die andere Gruppe von Menschen, für die ist der Eckstein Jesus Christus ein Ärgernis. Hinweg mit ihm. Wir brauchen ihn nicht. Hier verweist Petrus auf die bekannte Stelle im Psalm 118, Vers 22, wo vorausgesagt ist, dass dieser wunderbare Stein von den Bauleuten zunächst einmal verworfen werden würde, um dann aber zum Eckstein eines neuen Gebäudes zu werden. Der Sinn dahinter, den verstehen wir natürlich. Die führenden Juden würden den Messias verwerfen und ablehnen, trotzdem er alle Prophezeiungen des Alten Testamentes über sein erstes Kommen wortwörtlich erfüllt hat. Und dann würden sie ihn sogar den Römern zur Kreuzigung überlassen. Aber bei seiner Wiederkunft in Macht und Herrlichkeit wird er schließlich als vollkommener Eckstein offenbar werden und dann auch von seinem Volk angenommen werden. Bei dieser Gruppe von Menschen handelt es sich um die Ungläubigen, die ihn ablehnen. Die Anstoß nehmen an seinem Wort, ihn ganz bewusst ablehnen. Und das ist vielleicht auf den ersten Blick etwas schwierig, dieser Nachsatz. Sie nehmen Anstoß, wozu sie auch bestimmt sind. Alle Menschen, die in ihrem Unglauben beharren wollen und in ihren Sünden bleiben wollen, nehmen Anstoß an dem Herrn Jesus. Also wenn man über Gott redet, dann ist das für viele Menschen in Ordnung. Da sagen die gar nichts. Aber wenn der Name Jesus fällt, dann werden sie nervös. Ja, sie wollen nicht. Und dann lässt Gott sie auch in ihrem Unglauben. Und dann, das hat natürlich bittere Konsequenzen bis hin zur ewigen Verdammnis im Feuersee. Vers 9, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Und jetzt wendet sich der Petrus an die Briefempfänger. Ganz konkret, er hat vorher gesagt, es gibt zwei Gruppen. Eine Gruppe lehnt den Herrn ab, eine Gruppe folgt ihm nach. Und jetzt geht es um euch, die ihr diesen Brief bekommt. Ganz eindeutig gehören die Briefempfänger zu der Gruppe, für die der Eckstein Jesus Christus kostbar ist. Keine Diskussion. Er beschreibt sie nämlich mit fünf Eigenschaften. Und bitte vergesst nicht, wir gehören dazu. Ja? Der Brief ist nicht nur an die Gläubigen in diesen fünf Provinzen in der Türkei damals gerichtet, sondern über alle Jahrhunderte bis heute und über unsere Zeit hinweg, soweit bis der Herr wiederkommt, gilt dieser Brief. Wir sind ein auserwähltes Geschlecht, wir sind ein königliches Priestertum, wir sind ein heiliges Volk, wir sind ein Volk des Eigentums, über die das alles gesagt wird, ausgesagt wird. So im Alltag vergisst man das so schnell, was wir für eine Stellung haben, in welche Stellung wir da gesetzt worden sind. Wir sind ein auserwähltes Geschlecht. Vor Grundlegung der Welt sind wir dazu auserwählt worden, Christus zu gehören. Epheser 1, Vers 4. Vor Grundlegung der Welt. Jeder Einzelne. Gott hat an jeden Einzelnen von uns gedacht. Wir haben ja gestern darüber gesprochen, dass es die Vorhersehung Gottes ist, dass er wusste von Anfang an, wer sich zum Herrn bekennt und wer nicht. Er hat nicht gesagt, du bekennst dich, du nicht. Er möchte, dass alle Menschen zum Glauben kommen. Aber er wusste, dass wir heute hier sitzen. Wir sind ein königliches Priestertum. Etwas, was es im Alten Testament überhaupt nicht gab. Eine Kombination aus Königen und Priestern, das geht nicht in der gleichen Person. In Personaleinheit war das überhaupt nicht möglich. Die Priester gehörten aus einem Geschlecht und die Könige kamen aus einem Geschlecht. Aber beides gleichzeitig war nicht möglich. Der König durfte nicht ins Allerheiligste zum Opfern. Undenkbar. Strikt getrennt. Der Herr Jesus hat diese beiden Funktionen miteinander verbunden. Hebräer 1, Vers 3. Er ist Priesterkönig nach der Art Melchisedek. 1. Mose 14, Vers 18. Und wir sind genauso wie er heilige Priester und Könige. Kann man sich gar nicht vorstellen. Das werden wir dann sehen, wenn wir in der Ewigkeit sind, was das für uns bedeutet. Heute wissen wir noch gar nicht, wie wir uns da irgendwie so, ja, ich weiß nicht, wer von euch adelig ist oder so, so ein versteckter Adliger unter uns, keine Ahnung, Freiherrin oder Fürstin oder weiß ich nicht, kann ja sein, oder? Traut man sich vielleicht gar nicht zu sagen hier. Aber wir sind alle, wir gehören alle dazu. Die haben alle mal Kronen auf. Kann man sich gar nicht vorstellen. Also ich habe noch nie eine Krone tragen können, dürfen, sollen. Aber das wird dann üblich sein in der Ewigkeit für uns alle. Eine wunderbare Stellung. Wir sind ein heiliges Volk. Das ist ja etwas, was im Alten Testament Israel zugesprochen wird. Sie wurden ja dann vorübergehend zur Seite gestellt wegen ihres Ungehorsams. Aber Gott wird sich Israel natürlich am Ende der Zeit wieder zuwenden. Römer 11, Vers 25. Aber auch wir sind ein heiliges Volk als Gemeinde. Wir sind ein Volk des Eigentums. Wir haben ja gehört, dass der Herr Jesus uns erkauft hat aus der Sklaverei mit seinem teuren Blut. Und deswegen gehören wir ihm und deswegen sind wir sein Eigentum jetzt. Und wir sollen die Herrlichkeiten verkünden. Natürlich, wenn wir all das vorher, was wir vorher dazu gesagt bekommen haben, in uns so richtig so wirken lassen, dann ist klar, dann muss es daraus Konsequenzen geben. Da können wir uns nicht zurücklehnen und sagen, ja, jetzt sind wir Könige und Priester und heilig, sein Eigentum, schön. Jetzt setzen wir uns in die Sonne und warten ab, dass er kommt. Nein, er hat uns einen Auftrag gegeben, und zwar einen Missionsauftrag. Matthäus 28, Vers 19. Und das nicht nur durch unser Reden oder auch durch unser Handeln, durch unser Leben. Einfach so, wie wir sind, sollen wir ein Zeugnis geben. Wunderschön, dass da gerade die Geschwister auf dem Weg nach Pforzheim sind. Lasst uns daran denken in der Zeit, wie sie dort für den Herrn einstehen. Dass ihnen Menschen da in den Weg gestellt werden, die schon vorbereitet sind. Petrus verwendet hier dann noch ein weiteres Bild von Finsternis und Licht. Das ist ja auch ein Bild, was wir sehr häufig in der Bibel finden. Wir sind als Ungläubige, als Sünder von Gott getrennt gewesen in tiefster Finsternis. Bildlich gesprochen. Natürlich war es hell um uns am Tag. Aber in uns drin, in unserem Inneren, war es tief und finster, dunkel. Und durch die Wiedergeburt leben wir jetzt in diesem strahlenden Licht, und wenn der Herr Jesus wiederkommt, dann wird es erst recht hell um uns herum. Das ist eine wunderbare Zusage. Euch, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid, und einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid. Dieser Abschnitt wird jetzt von Petrus geschlossen mit einem weiteren Bezug auf das Alte Testament. Die Bibelleserinnen und Bibelleser unter euch denken vielleicht unvermutlich an Hosea 1, Vers 9. Dem Propheten wird dort berichtet er davon, ein Sohn geboren und in Gottes Auftrag muss er dem Sohn den Namen Lo-Ami geben. Das ist ein komischer Name, also ich denke, wir würden unsere Kinder heute nicht so nennen, aber er musste das so tun in Gottes Auftrag und das hatte natürlich einen Sinn, denn Lo-Ami bedeutet übersetzt nicht mein Volk. Durch den Namen dieses Kindes, den der Hosea ja dann öfter mal gerufen hat und die Mutter ja auch gerufen hat, die haben dann immer gerufen, nicht mein Volk, nicht mein Volk. Also die Leute in der Nachbarschaft haben ständig gehört, dass sie nicht das Volk Gottes sind. Jedes Mal, wenn der Junge gerufen wurde. Das ist natürlich eine Teilerfüllung jetzt hier aus den folgenden Versen in Hosea 2, Vers 25, denn dort wird prophezeit, dass Israel in der Endzeit wieder angenommen wird durch Gott. Dort spricht er zu seinem Volk und sagt, du bist mein Volk, Ami, du bist mein Volk. Also nicht mehr, du bist nicht mein Volk, sondern du bist jetzt wieder mein Volk. Und das ist natürlich erst eine Teilerfüllung, denn die vollständige Erfüllung, die haben wir erst, wenn das ganze Volk Israel, der Überrest, zum Glauben findet. Nach Sacharja 12, Vers 10, die auf mich sehen, den sie durchstochen haben und bitterlich über ihr Leid tragen und weiter in Sacharja 13, Vers 9, es wird meinen Namen anrufen, das Volk Israel wird meinen Namen anrufen und ich will ihm antworten, sagt der Herr, das ist mein Volk. Also er nennt sie dann nicht mehr Lo-Ami, sondern er nennt sie Ami. Und jeder Jude weiß, was das bedeutet. Ganz klare Aussage. Kommen wir zum zweiten Teil, Verse 11 bis 25, die wir auch zunächst gemeinsam lesen wollen. Geliebte, ich ermahne euch als Gäste und Fremdlinge, enthaltet euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten, und führt einen guten Wandel unter den Heiden, damit sie da, wo sie euch als Übeltäter verleumden, doch aufgrund der guten Werke, die sie gesehen haben, Gott preisen am Tag der Untersuchung. Ordnet euch deshalb aller menschlichen Ordnung unter, um des Herrn willen. Es sei dem König als dem Oberhaupt oder den Statthaltern als seinen Gesandten zur Bestrafung der Übeltäter und zum Lob derer, die Gutes tun. Denn das ist der Wille Gottes, dass ihr durch Gutes tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt. Als Freie und nicht als solche, die Freiheit als Deckmantel für die Bosheit benutzen, sondern als Knechte Gottes. Er weist jedermann Achtung, liebt die Bruderschaft, fürchtet Gott, ehrt den König. Ihr Hausknechte, ordnet euch in aller Furcht euren Herren unter, nicht nur den Guten und Milden, sondern auch den Verkehrten. Denn das ist Gnade, wenn jemand aus Gewissenhaftigkeit gegenüber Gott Kränkung erträgt, indem er zu Unrecht leidet. Denn was ist das für ein Ruhm, wenn ihr geduldig Schläge ertragt, weil ihr gesündigt habt? Wenn ihr aber für Gutes tun leidet und es geduldig ertragt, das ist Gnade bei Gott. Denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Er hat keine Sünde getan, es ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Als er geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder, als er litt, drohte er nicht, sondern übergab es dem, der gerecht richtet. Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen, auf dem Holz, damit wir den Sünden gestorben, die Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Denn ihr wart wie Schafe, die in die Irre gehen, jetzt aber habt ihr euch bekehrt zu dem Hirten und Hüter eurer Seelen. Das sind nun die Konsequenzen, die Petrus aus diesen Versen zuvor zieht. Und er leitet ein in Vers 11 mit Geliebte. Er spricht die Empfänger seines Briefes als Geliebte an. Sie sind Geschwister, Brüder und Schwestern. Sie sind wiedergeboren. Aber auch hier erinnert er wieder an das, was wir schon im ersten Kapitel gelesen haben. Ihr seid Gäste und Fremdlinge. Ihr lebt nur vorübergehend hier auf dieser Erde. Macht es euch nicht zu sehr bequem, denn ihr seid nur in der Durchreise. Das Ziel ist im Himmel. Und so sollen wir auch leben. Und deswegen müssen wir auch jegliches sündige Verhalten in unserem Leben versuchen auszuräumen. Das dürfen wir nicht dulden. Wir sollen stattdessen Versen 12, einen guten Wandel unter den Heiden führen. ihnen ein Vorbild geben. Zumindest versuchen, immer wieder zu geben. Indem wir ein nach Gottes Maßstäben vorbildliches Leben führen. Nicht nach Menschen vorbildliches Leben führen, sondern nach Gottes Maßstäben sollen wir vorbildlich leben. Wir stellen damit eigentlich unserem Gegenüber, unseren Nachbarn, unseren Arbeitskollegen, unseren Familienangehörigen, die nicht glauben, ihre eigenen Sünden vor Augen und fordern sie dazu auf, immer wieder, jedes Mal, wenn sie uns sehen, wenn sie mit uns sprechen, über ihre eigene Situation nachzudenken, sich mit ihrem eigenen Glauben zu beschäftigen. Und dann werden sie am Tag des Gerichtes, wenn sie einmal vor dem Richter stehen werden, bezeugen müssen, dass sie Gläubigen über den Weg gelaufen sind und dass diese Gläubigen ihnen immer wieder bezeugt haben und auch durch ihr Leben bezeugt haben, dass sie eigentlich zum Glauben kommen sollten. Sie haben also keine Ausrede vor Gericht. Und das ist auch noch wichtig. Und Vers 13 enthält wieder so ein Bindewort: Ordnet euch deshalb aller menschlicher Ordnung unter, um des Herrn willen, es sei dem König als dem Oberhaupt. Auch gegenüber der Obrigkeit sind wir zu einem vorbildlichen Leben aufgerufen. Wir sollen uns der menschlichen Ordnung, das heißt der Regierung und auch dem Gesetz unterwerfen. Warum? Weil wir wissen aus Römer 13, dass alle menschlichen Regierungen von Gott eingesetzt sind. Alle Herrscher sind Gottes Diener. Egal, ob sie gläubig sind oder ungläubig. In den meisten Fällen sind sie ja ungläubig. Das haben wir auch schon gehört in diesen Tagen. Trotzdem sind sie von Gott eingesetzt. Und deswegen sollen wir uns ihnen unterwerfen. Und selbst wenn es Tyrannen sind und Diktatoren, ist das immer noch besser, als wenn es gar keine Regierung gäbe. Denn wenn es gar keine Regierung mehr gibt, dann ist eigentlich der einzige Zustand, den wir dann haben, ist Anarchie. Jeder macht, was er will. Und das ist noch schlimmer, als wenn wir in einer Diktatur leben würden. Es ist schwierig, wir wünschen uns natürlich, dass alles gut ist, aber der Fürst dieser Welt will das eben nicht. Und deswegen leben wir einfach in diesen Umständen, in denen wir leben. Die Obrigkeit, egal wie demokratisch sie gewählt ist, hat eigentlich als Hauptaufgabe, die Ordnung aufrechtzuerhalten. Und dann auch Straftäter zu bestrafen, die sich gegen diese Ordnung stellen. Denken wir zurück an das, was die Empfänger dieses Briefes im ersten Jahrhundert nach Christus erlebt haben. Sie lebten kurz vor einer grausamen Christenverfolgung unter dem römischen Kaiser Nero. Das war kein demokratisch gewählter Präsident als andere. Und der hat sich auch nicht besonders gesetzmäßig verhalten in vielen Stellen. Trotzdem sollten sich die Gläubigen ihm unterordnen. Wie kann man jetzt die Aussage in Apostelgeschichte 5, Vers 29 verstehen in diesem Zusammenhang? Petrus steht vor dem Hohen Rat und sagt, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Ihr kennt die Stelle. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Was gilt jetzt? Oder sollen wir uns ihnen unterwerfen? Oder sollen wir Gott mehr gehorchen? Was gilt? Erst wenn eine menschliche Regierung einem Gläubigen den ausdrücklichen Befehl gibt, gegen Gottes Willen zu handeln, muss dieser Gott mehr gehorchen als der Mensch. Bis dahin müssen wir der menschlichen Obrigkeit und den Gesetzen gehorchen. Wenn wir uns, weil die Obrigkeit von uns möchte, dass wir gegen Gottes Gesetz handeln, dagegen zur Wehr setzen und Gott die Ehre geben und seinem Gesetz folgen und uns quasi gegen diesen Befehl der Obrigkeit stellen, kann es dazu kommen, dass der Gläubige dafür bestraft wird vor Gericht. Und dann müssen wir das akzeptieren. Dann müssen wir die Strafe akzeptieren. Aber vor Gott sind wir dann ohne Schuld. Aber die Strafe müssen wir trotzdem akzeptieren. Das ist noch eine ganz, ganz schwierige Situation. Gott sei Dank haben wir diese Situation ja aktuell nicht hier in Mitteleuropa, aber wer weiß, ob das mal wieder kommen wird. Es kann durchaus sein. Es kann auch sehr schnell passieren. Das ist nicht leicht zu ertragen, Aber uns wird hier als wunderbares Vorbild der Herr Jesus genannt, der das Leiden auf sich genommen hat, obwohl er völlig schuldlos war. Übrigens ist das dem Petrus und den Aposteln auch nicht viel besser ergangen. Apostelgeschichte 5, Vers 40. Ich will einige Verse lesen. Die Apostel stehen vor dem Hohen Rat. Dann hält Gamaliel die bekannte Rede. Und dann ab Vers 40 lesen wir, und sie fügten sich ihm, und also die Mitglieder des Hohen Rates fügten sich dem Gamaliel und riefen die Apostel herbei und gaben ihnen Schläge und verboten ihnen, in dem Namen Jesu zu reden, und entließen sie. Und wie ist jetzt die Reaktion? Die Apostel nun gingen voll Freude vom Hohen Rat hinweg, weil sie gewürdigt worden waren, Schmach zu leiden um seines Namens willen. Und sie hörten nicht auf, jeden Tag im Tempel und in den Häusern zu lehren und das Evangelium von Jesus, dem Christus, zu verkündigen. Also hier haben sie sich ganz bewusst gegen die Anweisung des Hohen Rates gestellt. Sie haben weiter gepredigt, sie haben weiter missioniert, sie haben weiter evangelisiert. Und das ist das, was das Wort Gottes von uns will. Also wenn die Obrigkeit uns das verbietet, dann müssen wir, genauso wie die Apostel hier, uns eigentlich gegen den Befehl der Obrigkeit stellen. Vielleicht werden wir dann auch ins Gefängnis geworfen. Das müssen wir dann ertragen. Denn das ist der Wille Gottes, dass ihr durch Gutes tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt. Es ist Gottes Wille, dass seine Kinder ehrsam und tadellos leben und gute Werke tun. Wir wissen, dass viele Menschen, die gottlos leben, eigentlich nur darauf warten, dass sie irgendeinen Christen angreifen können oder schlecht machen können. Das wissen wir. Viele von uns haben auch schon mal sowas selber am eigenen Leib erlebt. Die beste Antwort darauf ist, mit einem geheiligten Leben antworten. Und das bringt die Menschen zum Nachdenken. Es gibt ganz, ganz viele Berichte, auch aus Kriegszeiten zum Beispiel, wo sehr grausame Menschen plötzlich mit gläubigen Menschen konfrontiert werden und dieses geheiligte Leben sehen und dann auf einmal umkehren. Also wirklich wie von einem Saulus zum Paulus werden, oder? Treu nachfolgen. Und man sagt, das geht doch eigentlich gar nicht aus menschlicher Sicht. Wie kommen die jetzt dazu? So grausam vorher, Menschen umgebracht und plötzlich werden sie Christen, bekehren sich. Das passiert, wenn man das annimmt und verfolgt, was der Herr uns hier aufträgt durch den Petrus. Als Freie und nicht als solche, die die Freiheit als Deckmantel für die Bosheit benutzen, sondern als Knechte Gottes. Wir brauchen nicht in falscher Unterordnung irgendwie und in Furcht vor den Behörden zu leben. Es gibt ja schließlich Recht und Ordnung, zumindest in unseren Ländern hier in Mitteleuropa. Und die gilt übrigens auch gläubigen Christen. Wir sind von Christus zur Freiheit berufen, schreibt Paulus an die Galater, Kapitel 5, Vers 13. Wir sind von Christus zur Freiheit berufen. Jetzt warnt der Petrus aber sofort, dass wir diese Freiheit nicht missbrauchen sollen, indem wir sie als Vorwand nehmen für ein sündiges Leben. Wir sind ja frei, wir können machen, was wir wollen. Auch das hört man ja heutzutage sehr häufig in Versammlungen. Das ist völlig falsch. Und jetzt kommt noch eine Aussage, die auf den ersten Blick etwas widersprüchlich ist. Er schreibt ja, wir sind von Christus zur Freiheit berufen, wir sind Freie. Aber dann schreibt er, wir sind Knechte Gottes. Wir sind Sklaven Gottes. Also dann doch wieder nicht frei. Natürlich sind wir als Sklaven Gottes frei. Wir haben einen wunderbaren Herrn. Und das ist noch ganz interessant. Eigentlich müssten die Regierungen gerade auch die Christen unterstützen, weil bessere Bürger gibt es eigentlich nicht. Wir lassen alles mit uns machen, solange es nicht gegen das Wort Gottes geht. Wir beten für die Obrigkeit. Wir tun alles, was wir können für die Obrigkeit. Und doch werden wir vielfach verfolgt. Das ist so dieser Widerspruch, in dem wir stehen. Er weist jedermann Achtung, liebt die Bruderschaft, fürchtet Gott, ehrt den König. Also hier fasst der Petrus in einem kurzen Vers zusammen, was er die ganze Zeit vorher gesagt hat. jedermann Achtung geben. Jeder Mensch, selbst die Ungläubigen, sind ja im Bilde Gottes geschaffen und wir sollen sie achten und nicht verachten. Uns auch nicht über sie überheben. Wir sollen die Bruderschaft lieben, haben wir gestern auch schon gehört, diese Philadelphia-Liebe an unseren Mitchristen ausüben. Gott fürchten, auch über die Gottesfurcht haben wir gestern schon gelesen im ersten Kapitel. Und den König ehren, ja gerade das hat er ja auch eben hier schon gesagt. Das bedeutet natürlich nicht, dass wir den König oder die Obrigkeit anbeten sollen. Auch das wird ja vielfach gefordert von den Untergebenen. Wir haben ein gutes Beispiel im Buch Daniel. Lothar hat da gestern darüber gesprochen. Die goldene Statue, die der König Nebukadnezar hat bauen lassen, sollte ja angebetet werden. Und das haben die Daniel und seine Freunde nicht getan. Und die wurden dafür dann in den Feuerofen geworfen, aber sind bewahrt worden vom Engel des Herrn. Ihr Hausknechte, Vers 18, ordnet euch in aller Furcht euren Herren unter, nicht nur den Guten und Milden, sondern auch den Verkehrten. Auch hier müssen wir wieder so ein bisschen zurückschauen, in welcher Situation war denn die frühe Gemeinde? Die meisten Gläubigen in der frühen Christenheit kamen eher aus den niedrigeren Klassen. Das waren nicht die Reichen, das waren nicht die Fürsten und die Angesehenen. Das waren eher die Armen und vielfach waren es auch die Sklaven. Hier geht es also in diesem Abschnitt um die gläubigen Sklaven. Das kann man heute auch in unsere Zeit übertragen, so im Verhältnis Arbeitgeber-Arbeitnehmer. Also das ist jetzt kein Sklaventum mehr wie damals, aber manchmal hat man fast das Gefühl, das ist doch noch so ein bisschen Sklaventum, aber darauf kann man das übertragen. Jetzt ist das recht einfach, dass man sich einem guten Vorgesetzten unterordnet, oder? Habt ihr vielleicht alle schon mal selber gehabt in eurem Leben, einen guten Chef, eine gute Chefin. Da ist das recht einfach, mit denen kommt man gut klar, auf Anhieb, oder? Jetzt gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass man einen ungerechten Vorgesetzten bekommt. Und da ballt man so ein bisschen die Faust in der Tasche, ne, und sagt. Aber gerade da sollen wir wiederum ein Beispiel geben, ein Vorbild geben. Das ist nicht einfach, überhaupt nicht. Aber auch ungerechte Vorgesetzte sollen von uns respektvoll und treu behandelt werden. Denn das ist Gnade, wenn jemand aus Gewissenhaftigkeit gegenüber Gott Kränkungen erträgt, indem er zu Unrecht leidet. Das ist schwer, oder? Wir werden ständig gekränkt, vielleicht auch bloßgestellt wegen unseres Glaubens vor allen anderen Kollegen. Und trotzdem sollen wir diesen Vorgesetzten respektvoll behandeln. Und jetzt erklärt der Petrus auch warum. Denn was ist das für ein Ruhm, wenn ihr geduldig Schläge ertragt, weil ihr gesündigt habt? Wenn ihr aber für Gutes tun leidet und es geduldig ertragt, das ist Gnade bei Gott. Jetzt nimmt er den Blickwinkel von Gott ein. Wenn wir eine Straftat begehen, ein Verbrechen begehen und dafür bestraft werden, ist das ja völlig normal. Da brauchen wir uns auch gar nicht zu beschweren. Und da können wir aber auch Gott nicht mit verherrlichen in dem Moment. Ganz im Gegenteil. Und deswegen kommt auch kein Ungläubiger zum Glauben, wenn wir eine Straftat begehen und dann ins Gefängnis müssen. Das ist ja völlig normal. Aber wenn wir gute Werke tun und dafür unter Druck kommen, dann können wir andere Menschen zum Nachdenken bringen. Die verhalten sich ja ganz anders wie der Rest der Welt. Was ist denn da besonders an denen? Das spüren ja unsere Mitmenschen, dass irgendwas besonders ist in unserem Leben. Wir haben ja vorhin über Recht und Ordnung gesprochen, für die menschliche Obrigkeit verantwortlich ist. Und das dürfen wir natürlich auch als Gläubige in Anspruch nehmen. Also wenn wir ungerecht oder gesetzlos behandelt werden, dann gelten die Gesetze natürlich auch für uns. Und wir dürfen natürlich auch die Obrigkeit in Anspruch nehmen. Also wir müssen nicht alles mit uns machen lassen und über den Kopf einziehen und nichts sagen. Also wir dürfen natürlich auch die Polizei zu Rate ziehen oder Richter oder Staatsanwälte. Also wenn uns jemand in das Auto verkratzt, dann heißt das ja nicht, dass wir nichts sagen. Also dann können wir schon zu unserem Recht kommen. Wir gelten natürlich wie alle anderen Menschen auch. Hier gilt das Gesetz für uns, das ist ganz wichtig. Es kommt natürlich darauf an, wie man das dann macht. Ne? Denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Jetzt geht es um Jesus Christus als Vorbild. Es geht also nicht nur um das Wohlgefallen Gottes, sondern auch um das Vorbild Jesu, dem wir nachfolgen sollen. Er hat sich willig unter die Hand der von ihm geschaffenen Menschen gebeugt. Das schreibt der Paulus wunderbar im Philipperbrief. Philipper 2, Abvers 5. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes ein und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Und hier ist der Herr wirklich ein wunderbares Vorbild für uns, gerade weil er ja, Vers 22, keine Sünden getan hat. Es ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Er war völlig sinnlos, wie Johannes schreibt im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 5. Und dieser Vers ist hier wiederum ein Zitat aus dem Alten Testament, aus Jesaja 53, Vers 9. Als er geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder, als er litt, drohte er nicht, sondern übergab es dem, der gerecht richtet. Der Jesus war während seines ganzen öffentlichen Lebens ständig Angriffen, verbalen und auch zunehmend körperlichen Angriffen von Menschen ausgesetzt. Und seine Reaktion in diesen Momenten ist eigentlich auf den ersten Blick aus menschlicher Sicht völlig erstaunlich. Weil normalerweise tendiert der Mensch ja dazu, Gleiches mit Gleichem zu vergelten. Und der Jesus war genau das Gegenteil. Ich möchte einige Beispiele nennen. Als er im Garten Gethsemane gefangen genommen wurde, hat er sich nicht verteidigt. Petrus, der hier unseren Brief schreibt hier, greift selber zum Schwert. Wie ist die Reaktion des Herrn Jesus? Und sagt, nein, steckt dein Schwert wieder in die Scheide. Und fragt dann eigentlich nur oder bittet nur darum, dass seine Jünger freigelassen werden und gehen dürfen. Beim nachfolgenden Verhör durch die Hohenpriester ließ er sich von einem Diener ins Gesicht schlagen. Johannes 18, Vers 22. Dann wird er zu Herodes geführt und dort sagt er zu seiner Verteidigung kein einziges Wort. Er wird von römischen Soldaten gegeißelt. Ihm wird eine Dornenkrone aufgesetzt, er hält einen Purpurmantel angezogen, er wird bespuckt und mit einem Rohr auf das Haupt geschlagen. Und auf dem Haupt war vorher die Dornenkrone. Also das kommt dann nochmal dazu, oder? Man mag sich das gar nicht vorstellen. Zudem wird er verspottet. Die jüdischen Führer und das Volk fordern gegen ihn die Todesstrafe. Kein Wort. Er trägt sein eigenes Holzkreuz, an das er später angenagelt werden soll, zur Hinrichtungsstätte nach Golgatha. Und dann hängt er am Kreuz und die Menschen, die vorübergehen, oberste Priester, Schriftgelehrte, normales Volk, die Soldaten, die beiden Übeltäter, die rechts und links von ihm gekreuzigt werden, sie alle verspotten ihn. Auch da kein Wort. Er übergab es dem, der gerecht richtet. Petrus kann sich da gut dran erinnern, was da im Garten Gethsemane passiert ist. Petrus wollte kämpfen und der Jesus sagt, nein, stopp, das ist nicht deine Sache. Er sagt dann ja auch noch in Matthäus 26, dass er jederzeit Gott, den Vater, um mehr als 12 Legionen Engel hätte bitten können. Und die wären gekommen. Er legt das Gericht gegen sich selber in die Hände Gottes. Wir wollen hier einen Vers aus Römer 12 lesen. Denn das möchte der Herr von uns. Auch das ist manchmal nicht einfach. Römer 12, Vers 19, da schreibt Paulus: Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben: Mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Das ist eine alttestamentliche Anweisung aus 5. Mose 32, Vers 35. Also es liegt nicht an uns, Recht zu sprechen, andere Menschen zu verurteilen. Das dürfen wir getrost in die Hände Gottes legen. Da ist es sehr gut aufgehoben. Und keine Sorge, Gott wird Recht sprechen und richten. Die kommen nicht davon, die Ungläubigen. Keine Sorge, die kommen nicht davon. Ganz im Gegenteil. Vers 24, er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz, damit wir, den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Jetzt geht's nicht mehr nur um die Vorbildfunktion für die Gläubigen durch den Herrn Jesus. Jetzt geht es darum, dass er dadurch, durch sein Tun, unsere Schuld gesühnt hat. All die Schmerzen, die Erniedrigungen, die Trennung vom Vater, ich und der Vater sind eins, in den 3 Stunden waren sie voneinander getrennt, der körperliche Tod, all das hat er nicht wegen seiner Schuld tragen müssen, denn er war völlig schuldlos, haben wir gesehen eben, sondern für uns, für unsere Sünden, für unsere Schuld, für unsere Gottlosigkeit. Das hat er alles auf sich genommen. Und das führt jetzt dazu, dass wir nicht mehr ins Gericht Gottes müssen. Ins Preisgericht, ja, aber nicht mehr vor den großen weißen Thron, wo alle anderen ungläubigen Menschen einmal erscheinen müssen. Da müssen wir nicht mehr hin. Allein was das bedeutet, können wir uns gar nicht vorstellen. Auch hier verweist Petrus wieder auf Jesaja 53, diesmal auf Vers 5. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Und da ist es nur konsequent, dass wir von Petrus aufgefordert werden, in Anbetracht dieser Tatsachen, dass wir unseren Sünden sterben sollen und der Gerechtigkeit leben sollen in unserem weiteren Leben. Abschließend stellt Petrus den Gläubigen dann noch vor Augen, in was für einer aussichtslosen Situation sie vor ihrer Bekehrung gestanden haben. Schauen wir mal zurück, denken wir mal zurück. Für viele von euch ist das schon lange her. Wie war das früher in eurem Leben? Aussichtslos, oder? Und jetzt nimmt er nochmal ein Bild auf, das Bild von den Schafen und dem Hirten. Auch ein alltägliches Bild zur damaligen Zeit. Die gottlosen Menschen sind wie Schafe, die in die Irre gehen und rettungslos verloren sind. Sie finden nicht mehr heim. Auch das wieder in Bezug auf Jesaja 53, Vers 6 diesmal. Aber durch die Bekehrung durften wir zurückkehren zu unserem guten Hirten, der in seiner Gnade und in seiner Liebe für seine Schafe sorgt und ihnen schließlich sogar mit seinem eigenen Leben dient, das er lässt für sie. Damit aber nicht genug. Er wird wiederkommen und uns in die Ewigkeit führen. Und zwar schon bald. Ich möchte zur Zusammenfassung kommen. Als Gläubige sollen wir alle lieblosen Handlungen gegen unsere Nächsten ablegen. Diese Philadelphia-Liebe praktizieren. Durch das Lesen und Hören des Wortes Gottes im Glauben beständig weiterwachsen. Dann kommt er auf das Gebäude zu sprechen. Thematisiert den lebendigen Eckstein der Gemeinde, den Messias, und sagt, dass wir als wiedergeborene Christen ebenfalls lebendige Bausteine in Gottes Bauwerk sind. Wir sind aber auch heilige Priester. Wir sollen Gott ein wohlgefälliges Opfer darbringen. Aber vergessen wir nicht, dass wir Fremdlinge auf Erden sind und bis zu unserem Lebensende einen heiligen Wandel führen sollen. Wir sollen der menschlichen Ordnung nachfolgen, uns ihr unterordnen, auch unseren Vorgesetzten, selbst wenn sie uns ungerecht behandeln. Und das alles im Blick auf das große Vorbild, unseren Herrn Jesus, der durch seinen Tod am Kreuz auf Golgatha die Sühnung unserer Schuld bewirkt hat. Ich möchte noch einen Ausblick geben auf das dritte Kapitel, so der Herr will und wir leben. Möchte ich darüber bei der nächsten Endzeitkonferenz im Herbst sprechen. Hier wird es sehr, sehr praktisch. Petrus spricht über das Eheleben von Frau und Mann. Und er führt weiter aus, wie wir als Gläubige uns in Bedrängnissen und Verfolgungen positionieren sollen. Und dass der Herr Jesus das große Vorbild für uns ist und damit ein Ansporn für den heiligen Wandel der Gläubigen. Also er führt das weiter aus, was wir bisher schon gesehen haben. Wenn ihr nicht so lange warten wollt, ihr wisst, wo das dritte Kapitel vom ersten Petrusbrief steht. Es ist wieder recht kurz. Lest einfach in der kommenden Zeit einfach mal, dann extrem wertvoll, würde ich sagen. Wir wollen noch zusammen beten. Herr Jesus, wir wollen dir ganz herzlich dafür danken, dass du der Eckstein der Gemeinde bist. Hab Dank, dass wir Teile in diesem Bauwerk sein dürfen, lebendige Steine sein dürfen, weil du uns dazu berufen hast. Ganz herzlichen Dank, dass du uns auch dazu berufen hast, Priester zu sein und Könige in deinem Reich und dass wir dir heilige Opfer bringen dürfen in unserem Leben. Wir wollen dich bitten, dass du uns Kraft gibst dazu, auch in der Verfolgung, in den Anfechtungen, auch wenn wir durch die Obrigkeit Gesetze auferlegt bekommen, die uns nicht gefallen. Wir wollen dich bitten, dass du uns auch innerlich ganz klar machst, wo wir stehen sollen, dass wir uns diesen Gesetzen unterwerfen sollen, wenn sie sich nicht gegen dein Wort richten. Wir wollen dich auch bitten, im Umgang mit unseren Vorgesetzten, dass wir dort Vorbild sein dürfen und die Menschen, die dich noch nicht kennen, durch unser Leben, durch unser Handeln und Reden auf dich hinweisen. Wir wollen dich ganz besonders jetzt auch nochmal bitten für die Geschwister, die in Pforzheim sind, die den Menschen dort dein gutes Wort weitergeben wollen. Sei du bei ihnen, bewahre du sie, schütze sie, lege ihnen die richtigen Worte in den Mund im Gespräch mit den Menschen, die suchend sind, und führe Menschen zurück zu dir, Herr. Lass sie dich erkennen als ihren Herrn und Heiland und wiedergeboren werden. Noch ist Gnadenzeit, wir danken dir ganz herzlich dafür, dass auch heute in Pforzheim und überall auf der Welt, wo Missionseinsätze stattfinden, Menschen zu dir finden dürfen. Wir danken dir und preisen dich. Amen. Amen.